Guten Tag miteinander. Mein Name ist Andreas von Gunten. Ich bin von der Firma Datenschutzpartner AG und ich begrüße euch hier ganz herzlich im Namen von Datenschutzpartner und Cyan zu dieser Legal Session, deine Fragen zum Datenschutzrecht. Die Legal Session ist ein Format der Datenschutzpartner Academy. Da werde ich dann später gleich noch darauf zurückkommen. Natürlich will euch auch der Veranstalter dieses Webinars, dieser Legal Session willkommen heißen. Ich übergebe gerne das Wort David von Seyen.
Vielen Dank, Andreas. Dankeschön. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu dieser Legal Session in Zusammenarbeit mit Datenschutzpartner. Mein Name ist David Burkhardt. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Cyan. Jetzt seit ziemlich genau 20 Jahren sind wir da unterwegs. Und ich freue mich sehr, dass wir mit dieser heutigen Legal Session eine weitere Möglichkeit anbieten können, aktuelle rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Internet, mit Webseiten, mit Webhosting besprechen zu können. Das Timing ist perfekt. Uns verbindet nämlich schon seit vielen Jahren eine Zusammenarbeit mit dem Rechtsanwalt Martin Steiger, der in unserem Blog, im Cyan-Blog, regelmäßig zu rechtlichen Themen Beiträge schreibt. Da gibt es Beiträge zum eben Thema Datenschutz, DSGVO, aber auch sonstige rechtliche Themen, Impressumspflicht und so weiter und so fort. Die Beiträge sind in den Lesezahlen immer ganz vorne mit dabei. Das sind sehr beliebte und wertvolle Beiträge, die wir da eben in Zusammenarbeit mit Martin Steiger veröffentlichen dürfen. Genau, der letzte Blogpost ist zum Thema des NDSG, worüber auch wir auch heute sprechen. Da kann man auch schon einiges mitnehmen und genau, haben jetzt ja nochmal Zeit zu Fragen zu diesem Thema. Damit übergebe ich bereits wieder das Wort an Andreas von Gunten und an Martin Steiger und wünsche uns allen eine spannende Legal Session heute. Vielen Dank.
Besten Dank noch einmal, David, dass du das möglich gemacht hast und dass wir diese gemeinsame Veranstaltung durchführen können. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich noch mal schnell auf die Datenschutzpartner Academy zurückkomme. Dieses Format, das ihr hier seht, diese Legal Session, ist Teil unserer Datenschutzpartner Academy. Da führen wir einerseits Webinars zu Themen durch, die das Datenschutzrecht betreffen, und andererseits abwechslungsweise diese sogenannten Legal Sessions, wo man ganz konkret Fragen stellen kann, zu den Themen, die das Datenschutzrecht betreffen. Und der Grund, warum ich das hier nochmal erwähne, ist halt, es gibt zwar einen Preis, der ist 349 Franken pro Jahr, aber als Kundinnen und Kunden von Cyan habt ihr auf dem Blogpost die Möglichkeit, mit einem Rabatt diese Datenschutzpartner Academy für das erste Jahr zu buchen. Und wir sind der Meinung, das ist gut investiertes Geld, weil es eben am Schluss alle Themen, die man benötigt, um dieses Thema zu beherrschen, abdeckt und das mit relativ wenig Aufwand. Also das heißt, es ist wirklich eine gute Gelegenheit zu lernen. Und das ist ja die Grundlage auch dieser Legal Session. Wir wollen lernen miteinander, voneinander. Das ist der Witz. Und ich würde sagen, wir gehen noch einen Schritt weiter, was auch wichtig ist. Oder einfach als Beispiel, wir machen, wie gesagt, diese Webinare, und wenn man Mitglied der Academy ist, ist man damit dabei, kann da dabei sein, und man hat dann später Zugriff auf alle Webinare und auf alle Legal Sessions, die wir je gemacht haben, inklusive Zugang zu den Fragen, die gestellt wurden, zu den Slides und so weiter. Und letzter Punkt noch, wir haben auch kostenlose Angebote, und zwar zum Beispiel diesen Podcast. Wir haben jetzt gerade ein Jubiläum gefeiert. Wir haben vor genau einem Jahr unsere erste Podcast-Episode ausgestrahlt, der Datenschutzplaudereien. Und in diesem Podcast nehmen wir, Martin und ich, oder Martin auch mit anderen Gästen, immer wieder Themen auf, die uns beschäftigen im Zusammenhang mit dem Datenschutzrecht. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal reinhört und eventuell auch abonniert. Besten Dank.
Ja, vielen Dank, Andreas. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Martin Steiger. Ich bin Mitgründer von Datenschutzpartner und Anwalt. Ich bin heute da, um eure Fragen zum Datenschutzrecht zu beantworten. Ihr könnt auch hemmungslos Fragen stellen, die noch das geltende Recht betreffen, nicht das neue Datenschutzgesetz. Ich freue mich auch wirklich hier, dass wir das mit Cyan organisieren können. Jedes Mal, wenn ich auf die Cyan-Website gehe und jetzt das Logo sehe, 20 Jahre, denke ich, wow, toll. Also schon lange her. Ich bin auch privat schon seit Ewigkeiten zufriedener Kunde bei Cyan. Und ich freue mich natürlich eben auch, dass bei Cyan, dass es das weiterhin gibt, oder viele Unternehmen, die kommen und gehen, die werden mal verkauft oder so. Und Cyan ist immer noch in Basel daheim, sind immer noch die Gründer dabei und so weiter. Finde ich also wirklich tolle Sache. Dann schlage ich vor, steigen wir ein, noch mit einem kleinen Disclaimer. Ist ja trivial. Ich bin zwar Anwalt, aber nicht allwissend. Das ist ja nicht ganz das Gleiche. Das heißt, wenn ihr jetzt findet, hey, der Martin, der erzählt Mist oder ich bin anderer Meinung, gebt gerne eine Rückmeldung. Könnt ihr auch die Q&A-Funktion nutzen. Da sind wir ganz offen, da sind wir sehr dankbar. Aber steigen wir ja doch ein mit den Fragen. Und es hat sich bewährt, dass Andreas diese Fragen moderiert und ich die beantworte. Andreas, legen wir doch los.
Genau. Wann brauche ich Cookie-Banner mit dem neuen DSGV?
Die Frage aller Fragen. Zuerst DSGV, das ist so eine Mischform aus Datenschutzgesetz DSG und Datenschutzgrundverordnung DSGVO, ist auch ein häufiges Thema bei diesem neuen Gesetz, dass es verwechselt wird, auch von den Bestimmungen her. Das steckt allenfalls auch etwas in dieser Frage drin. Die andere ist ganz einfach. Das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz bringt keine Cookie-Banner. Das heutige Schweizer Datenschutzrecht kennt keine Cookie-Banner und auch das neue Datenschutzrecht kennt keine Cookie-Banner. Wenn etwas anderes erzählt wird, halte ich das für Desinformation. Das muss man ganz klar sagen. Die Schweizerische Cookie-Richtlinie, die findet sich im Fernmeldegesetz, im FMG. Und da gibt es zwei eigentlich sehr vernünftige Bestimmungen. Erstens Informationen über diese Cookies und zweitens, man muss erklären, wie ist ein Opt-out, ein Widerspruch möglich. Und das macht man in der Datenschutzerklärung. Da kann man sich wirklich sehr allgemein fassen. Und dort kann man dann auch erklären, wie Browser-Cookies gemanagt werden können. Also rein mit Blick auf die Schweiz braucht man tatsächlich weder heute noch in Zukunft Cookie-Banner.
Sehr gut, besten Dank. Und dann geht es weiter mit einer Frage, wo es um E-Mail-Marketing geht. Ich habe gehört, Marketing mit E-Books werde illegal. Ist das wirklich so?
Ja, illegal ist ein großes Wort und man muss auch daran denken, mit dem neuen Datenschutzgesetz ändert sich gar nicht so viel. Die Schrauben werden angezogen. Das Ziel ist, dass es kein Papiertiger mehr ist und die Grundsätze zum Beispiel bleiben gleich und ich vermute, das steckt ein wenig hinter dieser Frage. Für mich, Marketing mit E-Books verstehe ich wie folgt, das kennen vermutlich alle. Man geht irgendwie auf ein Unternehmen, dort hat so einen einleitenden Text und wenn ich mehr wissen möchte, dann kann ich meine E-Mail-Adresse oder so eingeben und dann erhalte ich ein E-Book, einen Guide, ein PDF. Und was dann eben ist, ich erhalte dann nicht nur per E-Mail oder als Download-Link per E-Mail dieses PDF, dieses E-Book, sondern typischerweise auch noch den Newsletter und vielleicht ruft mich auch noch eine nette Person an und möchte mir ein Produkt verkaufen. Und eben illegal ist ein großes Wort, aber eigentlich ist dieses Vorgehen nicht zulässig. Man kann sich schon fragen, ob es zulässig ist, einen simplen PDF-Download mit dem Umweg über das Hinterlegen einer E-Mail-Adresse und so weiter anzubieten. Ist ja alles unnötig. Man kann ein PDF direkt verlinken. Im Datenschutzrecht haben wir den Grundsatz der Erforderlichkeit zum Beispiel. Aber okay, kann man machen, ist halt kompliziert, ist aber bestimmt nicht verboten. Hingegen, wenn man danach einen Newsletter verschickt, für den man sich gar nicht angemeldet hat und so, das ist dann problematisch und kann tatsächlich illegal sein, nämlich unlauter. Das heißt, wenn man das macht, seid doch von Anfang an transparent. Schreibt von Anfang an hin, dass man einen Newsletter abonniert oder bietet das sogar zur Auswahl an. Ist für mich nicht nur eine rechtliche Dimension, auch im ganzen Umgang, das Stichwort hier ist Permission Marketing. Man soll grundsätzlich nur Personen Werbung schicken, die das auch wollen. Dann nicht sagen, ja, jemand, der ein PDF herunterladen wollte, der will auch unseren Newsletter empfangen. Also hier gibt es tatsächlich ein Problem, eben vor allem mit dem Direktmarketing per E-Mail. Das ist reguliert, Anti-Spam-Bestimmungen und so. Aber auch das ist nicht wirklich neu. Also hier rate ich doch etwas zur Vorsicht. Man sieht auch, wie das in Deutschland inzwischen gemacht wird, weil dort die Durchsetzung besser ist. Dort arbeitet man einfach ganz mit Transparenz und das funktioniert eigentlich sehr gut.
Vielen Dank, Martin. Die nächste Frage, da geht es um die Sprachen. Wir sind ja in der viersprachigen Schweiz und eigentlich könnte man sogar sagen, es gibt eine fünfte Landessprache, das Englisch ist noch dazu, ja. Und hier ist die Frage, welche Sprachen muss der Datenschutzhinweis, wahrscheinlich die Datenschutzerklärung gemeint haben?
Genau, also Datenschutzhinweis ist durchaus ein legitimer Begriff. Es geht um die Informationspflicht. Die betroffenen Personen, zum Beispiel die BesucherInnen einer Website, die sollen die Möglichkeit haben, sich zu informieren, wie werden ihre Daten bearbeitet und welche Rechte haben sie. Das nennt man dann Datenschutzinformation, Datenschutzhinweis oder mein Favorit, Datenschutzerklärung. Ist eine Möglichkeit zur Information, also ein einseitiges Angebot. Und damit diese Information natürlich funktionieren kann, müssen die betroffenen Personen, also zum Beispiel die Website-BesucherInnen, diese Informationen ja verstehen können. Das heißt, das muss in ihrer Sprache veröffentlicht werden, typischerweise in den gleichen Sprachen, die man die Website veröffentlicht hat. Nun ist das ein Problem. Die einige wissen das von euch vermutlich. Auch wir ermöglichen bei Datenschutzpartner das Erstellen, das Generieren von Datenschutzerklärungen mit unserem Datenschutzgenerator, aber nicht in x Sprachen, sondern konkret im Moment nur auf Deutsch. Was macht man da also? Die gängige Lösung ist, dass man natürlich eine Übersetzungsmaschine seiner Wahl nutzt. DeepL ist hier ganz klar der Favorit, dass man also zum Beispiel die deutschsprachige Datenschutzerklärung reinschmeißt, übersetzen lässt, dann noch einmal durchgeht, um die allergröbsten Fehler zu korrigieren. Das ist dann gut genug. Aber um die Frage nochmal zu beantworten, in den Sprachen der Website, das wäre meine Empfehlung.
Alles klar. Wann muss auch eine Schweizer Website der DSGVO entsprechen? Ein Beispiel, Website eines Schweizer Spitals in Grenznähe zu Deutschland.
Die DSGVO, also die Europäische Datenschutzgrundverordnung, ist tatsächlich teilweise auch für Unternehmen und andere Verantwortliche in der Schweiz, wie zum Beispiel Website-BetreiberInnen, anwendbar. Da gibt es zwei Kriterien. Alternativ, das eine ist, man hat ein Angebot, das sich an Personen im europäischen Wirtschaftsraum richtet, also zum Beispiel Deutschland, Österreich, Liechtenstein jetzt aus Sicht der Deutschschweiz. Und das andere ist, man überwacht das Verhalten von Personen, die im EWR daheim sind oder sich dort befinden. Und da muss man sich halt überlegen, ja, hat man das? Das mit der Überwachung hat man meistens nicht. Da müsste man sehr weit gehen mit dem Tracking. Ist letztlich das Tracking gemeint im Internet. Das Angebot kann natürlich sein. Das heißt, dieser schweizerische Spital müsste sich überlegen, ja, haben wir auch Kundschaft, zum Beispiel aus dem grenznahen Raum? Das kann natürlich sein. Viele Spitäler, gerade im Privatpatientenbereich, haben ausländische Kundschaft und unterliegen dann teilweise der Datenschutzgrundverordnung, immer nur teilweise. Also muss ja nicht das ganze Spital nach der Datenschutzgrundverordnung organisiert werden. Aber sobald man halt tatsächlich ein Angebot hat an solche Personen, das noch naheliegend in Grenznähe für ein Spital, denke ich, ja, da muss man auch die Datenschutzgrundverordnung, auch noch anderes ausländisches Recht zum Teil einhalten.
Alles klar, muss man wirklich im Einzelfall gut schauen, ob das nötig ist oder nicht. Dann ein weiterer interessanter Punkt, wie soll man sich für Auskunftsbegehren, / Löschbegehren absichern? Eine reine E-Mail-Anfrage reicht ja wohl nicht.
Da kommt es halt darauf an, das grundlegende Thema ist natürlich, man muss bei so einer Anfrage einer betroffenen Person prüfen, ist diese Person berechtigt. Also da fragt jemand und sagt, hey, ich will meine Daten, gebt mir Auskunft meine Daten oder löscht alle Daten in diesem Sinn. Und ja, man muss sich halt fragen, welche Daten haben wir über diese Person, wie können wir sie identifizieren? Jetzt hat man vielleicht einen Online-Dienst und da hat man Nutzer, da kennt man häufig tatsächlich nur die E-Mail-Adresse. Da kann man schon sagen, schick mir eine Ausweiskopie, die hat keinerlei Aussagekraft, weil man kann diese Ausweiskopie nicht der E-Mail-Adresse zuordnen. Das heißt, die E-Mail-Adresse, die kann genügen, halt je nachdem, was vorhanden ist. Man sollte aber die vorhandenen Informationen wirklich nutzen, um die Person identifizieren zu können. Denn das Allerschlimmste ist natürlich, wenn man einer falschen Person Auskunft erteilt. Also, dass eine fremde Person Daten erhält, die sie nicht erhalten sollte. Aber man muss das einfach ausreichend machen, sicher genug sein, dass man hier identifiziert. Und da kann eine E-Mail-Anfrage schon reichen, aber da würde ich mich eben rückversichern. Einen E-Mail-Absender kann ja problemlos fälschen, aber man kann ja mal zurückschreiben, so mal prüfen, funktioniert die E-Mail-Adresse, wenn man einen anderen Kommunikationskanal hat, zum Beispiel LinkedIn, man weiß, diese Person ist auf LinkedIn, kann man sie dort mal anfragen, mal anrufen, im Zweifelsfall wirklich auf Nummer sicher gehen. Aber eine Ausweiskopie braucht es halt wirklich nicht immer, denn die ist in vielen Fällen nicht zielführend. Vielleicht noch als Letztes, wenn man jetzt sowieso ein Online-Portal hat, dann kann man den betroffenen Personen auch dort die Daten zur Verfügung stellen, wenn die sich also einloggen müssen oder mit einer E-Mail-Bestätigung. WordPress hat das ja zum Beispiel, da gibt es eine Datenexportfunktion für die betroffenen Personen, die man anbieten kann und die funktioniert eben über die E-Mail-Adresse. Das heißt, sie müssen dann das bestätigen und dann ist das im Normalfall gut genug.
Sehr gut. Jetzt eine Frage zum Thema Google Analytics. Ich habe mehrere Kunden, die Google Analytics weiter einsetzen möchten. Sie haben keinen EWR-Bezug, unterstehen nicht der DSGVO und Google Analytics ist möglichst datenschutzfreundlich eingestellt. IP-Anonymisierung, Datenfreigabe und User-ID-Funktion deaktiviert etc. Braucht es dennoch eine Einwilligung mittels Cookie-Banner?
Nein, es braucht keine Einwilligung. Im Schweizer Datenschutzrecht ist die Einwilligung sowieso die große, große Ausnahme. Das ist wirklich nicht Standard in der Schweiz, dass man die Einwilligung braucht. Es genügt, die datenschutzrechtlichen Grundsätze einzuhalten, die Rahmenbedingungen einzuhalten. Und hier bei Google Analytics ist vor allem die Information sehr wichtig. Dass man also informiert, typischerweise in der Datenschutzerklärung, wir setzen das ein. Und dass man eben auch erklärt, wie man im Browser Cookies konfigurieren kann. Der Datenschutzerklärung weist man typischerweise auch noch auf dieses Opt-out-Plugin von Google Analytics hin. Kann man davon halten, was man will, aber so macht man das typischerweise in der Schweiz. Also wir haben hier wirklich ein liberales Datenschutzrecht. Aber Google Analytics fällt eigentlich wirklich immer unter das Datenschutzrecht. Auch diese IP-Anonymisierung ist eine Kürzung der IP-Adresse, ist eigentlich keine Anonymisierung. Google erhält in einem ersten Moment immer die vollständige IP-Adresse, wenn man direkt Daten an Google sendet. Aber hier wirklich keine Einwilligung, Information genügt. Und Information bedeutet eben Datenschutzerklärung, typischerweise verlinkt im Footer der Website, dass man das dort dann verlinkt, dass es zugänglich ist. Dort dürfen betroffene Personen erwarten, den Link zu den Infos zu finden.
Sehr gut. Und wir haben jetzt immer wieder über Datenschutzerklärung gesprochen. Und hier ist eine Frage quasi, wo kriegt man denn so eine Datenschutzerklärung her? Gibt es eine Vorlage, Generator, den man nutzen kann für die Erstellung von Datenschutzerklärungen auf Websites?
Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Meine ganz naheliegende ist unsere eigene Möglichkeit. Das wollen wir nicht verschweigen. Wir betreiben einen Datenschutzgenerator, einen sogenannten, ein Begriff, der sich eingebürgert hat, eigentlich ein Datenschutzerklärungsgenerator. Dort beantwortet mal einen Fragebogen und erhält dann eine Datenschutzerklärung, die möglichst aktuell, rechtssicher und vollständig ist, auch das Schweizer Recht unterstützt, auch die Datenschutzgrundverordnung unterstützt. Ein solcher Generator ermöglicht auch das Aktualisieren, zum Beispiel alle 6 Monate, denn die Datenschutzerklärung soll ja nicht allzu veraltet daherkommen. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten. Was man wirklich etwas aufpassen muss, ist bei der Qualität. Den Datenschutzgenerator, den wir heute anbieten, den habe ich ursprünglich gebaut, weil ich mich immer geärgert habe über die schlechte Qualität von Datenschutzerklärungen. Also das war mein Hauptmotiv. Da muss man also genau hinschauen und ihr werdet, wenn ihr googelt, sehr vieles finden. Es gibt Gratisangebote, es sind häufig Marketing. Dort ist häufig die Erfahrung so, dass das dann vor sich hingammelt, denn das Marketingprojekt ist dann irgendwann fertig, man hat keine Lust mehr. Aber es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Es gibt auch irgendwie Vorlagen, man sagt, die Datenschutzerklärung auf einer A4-Seite und so. Deutsche Anbieter gibt es viele. Die deutschen Anbieter, die sind eigentlich ganz okay, aber halt für Deutschland. Auch wenn sie sagen, wir sind gut für die Schweiz, wenn man hinschaut, ist meistens nicht so ideal. Also es gibt hier wirklich viele Möglichkeiten, auch Word-Vorlagen, die man kaufen kann, eben vieles gratis. Wir selbst setzen unseren eigenen Datenschutzgenerator ein, logischerweise auch in meiner Anwaltstätigkeit. Wir verwenden das auch für unsere Mandanten. Man kann den Text, den man erhält, auch nach Bedarf noch anpassen. Wir freuen uns auch auf Rückmeldungen. Ja, Andi, das wäre meine Antwort.
Sehr gut, super, danke dir, Martin. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, ein Vorteil natürlich eines Datengenerators, der gepflegt wird, ist halt, dass auch die Daten immer wieder aktualisiert werden. Es ändert sich sehr viel immer im Datenschutzrecht und da ist es wichtig, dass man die Datenschutzerklärung auch aktuell halten kann und unser Datenschutzgenerator, natürlich auch andere, bieten eben diese Möglichkeit dann auch an, dass es aktuell bleiben kann. Kommen wir zu Schriften. Auch ein ewiges Thema im Netz. Sollen wir die Schriften auf der Webseite wirklich unbedingt lokal laden?
Ja, wenn man sich das Leben einfach machen will, in rechtlicher Hinsicht macht man das. Also man speichert diese Schriftarten lokal. Im Hintergrund steht ja die Frage, darf man Google Fonts und vergleichbare Drittdienste für Schriftarten noch einsetzen? Und ja, die darf man noch einsetzen. Aber es ist ja gerade im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung anspruchsvoll. Es gibt auch Abmahnungen, Datenschutzabmahnungen. Ein Großteil dieser Abmahnungen erwies sich gerade als betrügerisch. Da liefen Gerichtsverfahren in Deutschland. Aber man hat doch den Aufwand. Und ja, einerseits ist es schade, dass man das wie nicht mehr kann, aber um auf Nummer sicher zu gehen, ja, lokal hosten. Was man auch sagen muss, früher gab es ja Caching-Vorteile. Man sagt also, die Website wird schneller geladen, wenn ich zum Beispiel Google Fonts nutze. Das ist heute eben nicht mehr der Fall. Man hat also keinen Geschwindigkeitsvorteil mehr, sondern typischerweise ist einfach ja Bequemlichkeit. Und Bequemlichkeit ist ein gutes Argument. Dinge dürfen bequem sein, aber wer rechtlich auf Nummer sicher gehen möchte, sollte das lokal hosten, ist aber kein unbedingt. Also es ist nach wie vor legal, aus meiner Sicht, Google Fonts zu verwenden, aber eben, es droht Ärger.
Wie fast wie bei so vielen Themen, ja. Vielleicht noch mal schnell eine Frage zur Datenschutzerklärung oder zu einem Tool, weil ich der Hinweis hier noch interessant finde. Reicht für einen E-Commerce-Shop ein gängiges DSGVO-Tool oder ist das für die Schweiz too much? Also ich finde den Hinweis noch interessant. Ist DSGVO, also wenn ich mich auf die DSGVO konzentriere, ist das dann zu viel und dann ist das eigentlich nicht weiter schlimm, es ist einfach zu viel oder habe ich ein anderes Problem?
Also vom Grundsatz her im Datenschutzrecht gilt schon, auch das neue Datenschutzgesetz ist eine Teilmenge der Datenschutzgrundverordnung, ist kein Klon oder so, sondern immer noch eine Teilmenge. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung geht typischerweise etwas weiter. Es gibt ein paar wenige Dinge, wo das nicht so ist, aber so ein bisschen Swiss-Finish, das ist aber nicht wirklich relevant. Und was halt immer wichtig ist, man sollte halt lesen, was man veröffentlicht und wozu man sich verpflichtet. Auch im E-Commerce, da geht es nicht um Datenschutz, da geht es auch um das Rückgaberecht, um die ganze Information. Wer mit Deutschland im Wesentlichen E-Commerce betreibt, weiß, da muss man endlos Standardtexte mitsenden und so. Alles ganz kompliziert, der kleinste Fehler kann zu Abmahnungen führen. Aber hier eben sich überlegen, will man das eben auch einsteils für die Schweiz anbieten? Und die eigentliche Gefahr, die ich sehe, ist jeweils, dass man sich halt total unter das ausländische Recht begibt. Ich meine, das Schweizer Recht ist eigentlich immer liberaler als das ausländische europäische Recht. Das gilt auch beim E-Commerce. Und für die Kunden ist das natürlich toll, wenn der schweizerische Anbieter auch gegenüber den Schweizer Kunden alles einräumt, was man in Deutschland an Konsumentenrechten hat. Aber allenfalls will man das nicht. Oder zum Teil wird dann wirklich auch direkt auf deutsches Recht verwiesen. Und das gilt dann halt, wenn man sich selbst darauf beruft. Also ganz trivial, dass man die eigenen rechtlichen Bedingungen, die man setzt, eben selber liest, dass man auch weiß, was man hier umsetzt. Aber grundsätzlich sage ich immer, so ein DSGV-Tool im E-Commerce ist ein guter Ausgangspunkt. Muss auch sagen, in der Schweiz gibt es eigentlich nichts Gescheites. In Deutschland gibt es ein paar Angebote, die okay sind, aber dann schon noch anschauen, eben sich auch überlegen, wie machen wir das jetzt? Haben wir zum Beispiel AGB für alle oder für die Schweiz und für Deutschland? Solche Dinge, dass man eben ja letztlich weiß, worauf lässt man sich ein?
Jetzt kommt eine Frage, die zwar mit Cookie-Banner zu tun hat, die wir schon beantwortet haben, aber die Vereinsaspekt ist eben interessant. Braucht es bei einer Vereinswebsite eine Cookie-Notice und Datenschutzerklärung? Der Verein ist nicht profitorientiert, betreibt aber unabhängig von der Website auf einer anderen Plattform einen Webshop. Ich glaube, so die Grundsatzfrage Verein und Datenschutzerklärung für dich einfach zu erklären, aber was sollte man mal sagen, oder?
Ja, ob das ein Verein ist oder so, spielt keine Rolle. Wir sprechen von Verantwortlichen, die Personendaten bearbeiten. Das macht ein Verein in jedem Fall. Und mindestens mit dem neuen Datenschutzgesetz kommt jetzt auch in der Schweiz eine allgemeine Informationspflicht. Eben die erledigt man im Normalfall mit einer genauso allgemeinen Datenschutzerklärung auf der Website. Das gilt auch für einen Verein, dass er das haben muss. Und ja, also wirklich eine Datenschutzerklärung muss vorhanden sein, auch bei einem Verein, egal ob profitorientiert oder nicht. Das gehört ja bei einem Verein dazu, der kann eigentlich nie profitorientiert sein von der Rechtsform her. Und bei der Cookie-Notice, gut, Cookie-Notice wäre jetzt nur Information, also Informationen als Pop-up-Fenster darf man immer anzeigen, nervt halt. Vermutlich ist hier wieder gemeint, so Consent-Banner, Einwilligung für Cookies. Und hier ist wirklich die Unterscheidung Schweiz-Europa. Wenn man es auf den Punkt bringen will, Cookie-Banner für die Schweiz, nein, Cookie-Banner für Europa, ja. Da kann man übrigens auch bei den gängigen Cookie-Tools IP-Adressen basiert differenzieren. Oder wenn man jetzt nur in der Schweiz unterwegs ist, das allenfalls noch als Geheimtipp, dass man kein Cookie-Banner anzeigt, aber für die vermutlich wenigen Besucher aus Europa die ganzen Marketing-Tracking-Cookies deaktiviert. Denn die gehören ja dann nicht zur Zielgruppe, da braucht man kein Marketing, kein Tracking und man kann so eben auf Nummer sicher gehen. Da hat man dann garantiert keinen Ärger.
Besten Dank. Die nächste Frage, da geht es wahrscheinlich, habe ich den Eindruck, um diese automatischen Tools. Also gibt es gute GDPR-Online-Prüfer-Tools? Das geht wahrscheinlich um diese Scanner, die herausfinden, was man alles da auf der Website hat.
Ich muss gestehen, ich habe jetzt noch kein Tool gefunden, das mich überzeugt. Jetzt ist auch natürlich auch hier der Hype AI, künstliche Intelligenz. Und diese Tools, die zeigen zwar viel an, aber man muss doch noch selbst sortieren können. Also sie haben halt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es passieren auch Fehler, gerade in Bezug dann auf die Schweiz, auf die schweizerische Rechtslage. Also diese Tools, die können ein gutes Hilfsmittel sein, aber man muss selbst halt schon relativ viel wissen, um sie sinnvoll einsetzen zu können. Am besten ausprobieren. Die meisten haben ja kostenlose Trials, dass man mal was machen kann. Man auch schaut, was kommt da hinten heraus. Für mich im Alltag sind das jetzt keine wichtigen Hilfsmittel, weil das Ergebnis, salopp gesagt, zu anstrengend ist, um damit arbeiten zu können.
Alles klar. Dann eine Frage, ob man Texte selber übernehmen muss oder ob man das einfach übernehmen kann vom Anbieter. Muss man zum Beispiel bei Mailchimp den ganzen Datenschutztext selber aufschreiben oder genügt es zu schreiben, dass man Mailchimp verwendet und man die Website mit deren Datenschutzbestimmungen angibt?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Letztlich die Frage, wie ausführlich gestaltet man Datenschutzerklärungen? Und am Anfang steht natürlich, man muss selbst eine Datenschutzerklärung veröffentlichen. Da gibt es dann Anbieter, die bieten Mustertexte an, wobei bei Mailchimp ist das gemäß meinem Kenntnisstand nicht der Fall. Die bieten Mustertexte an, wobei, das ist häufig das Problem, die passen dann nicht zum Stil der übrigen Datenschutzerklärung. Also wird dann so ein hässliches Potpourri. Was man auch wissen muss, Prinzip muss man nicht angeben in einer Datenschutzerklärung, dass man Mailchimp verwendet. Man muss einfach angeben, ja, wir liefern da Daten in die USA, wir nutzen Drittdienste für E-Mail-Marketing, E-Mail-Newsletter und so. Man müsste Mailchimp gar nicht namentlich nennen. Wir machen das in den Datenschutzerklärungen bei unserem Datenschutzgenerator trotzdem, das geht wieder etwas auf diese Frage zurück, denn wir haben meistens zwei Elemente. Wir haben ein allgemeines Element, wo also informiert wird. Wir nutzen eben E-Mail-Newsletter, Benachrichtigungen und so weiter. Und dann haben wir für ausgewählte Dienste, obwohl es eigentlich nicht zwingend wäre rechtlich, informieren wir noch detailliert, da gehört auch Mailchimp dazu, einfach um die Transparenz zu verbessern über die Rechtslage hinaus. Und dort sieht man dann auch, wer ist der Anbieter, und dann verlinkt man auch die Datenschutzerklärung. Gerade Mailchimp hat sehr gute Informationen veröffentlicht über den Datenschutz. Dann können wir das so machen. Das ist so etwas eine Gratwanderung, dass man eben auch nicht zu geschwätzig wird, aber rein rechtlich gesehen würden die allgemeinen Hinweise genügen, aber wir ergänzen das für ausgewählte Dienste eben dann noch mit weiteren Informationen, einfach um die Transparenz zu verbessern und die betroffenen Personen ja letztlich zu ermöglichen, ihre Rechte wahrzunehmen, sich zu informieren.
Ja gut, jetzt gehen wir auf den Blogbeitrag ein, den du geschrieben hast. Im Blogbeitrag heißt es, die häufig anzutreffenden Disclaimer im Impressum auf Websites sind überflüssig, denn sie sind unwirksam. Die bloße Erwähnung von Haftungsausschlüssen führt nicht zur Rechtswirksamkeit. Meine Frage ist, wie werden diese denn rechtswirksam? In den Terms of Use, für den konkreten Fall zum Beispiel im Gesundheitsbereich, sehe ich diese Hinweise oft, dass es nur zu Informationszwecken ist und nicht Medical Advice.
Ja, rechtswirksam werden Haftungsausschlüsse, wenn sie vereinbart werden, also durch die Einwilligung. Man kann das nicht einfach irgendwo hinschreiben, es lässt sich wie eine vertragliche Vereinbarung. Das heißt, die Person, gegenüber der man einen Haftungsausschluss beansprucht, einen Disclaimer setzt, die muss damit einverstanden sein. Und diese Disclaimer, die können eben auch gefährlich sein. Was heißt da, ist nicht zu Informationszwecken oder nur zu Informationszwecken, Entschuldigung, ist kein Medical Advice. Ich muss mich fragen, ja, wie könnte jemand auf die Idee kommen, das sei ein Medical Advice oder so, oder? Also man muss ja schon die Gratwanderung finden. Meistens sind diese Disclaimer nicht schädlich, aber sie können eben auch auf Probleme hindeuten, die man erkannt hat, aber nicht gelöst hat. Denn wenn man hier auf Nummer sicher gehen wollte, müsste man ein Pop-up-Fenster anzeigen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, bestätigen Sie, was Sie hier sehen, ist nur Information, unverbindlich, keine Haftung und so weiter. Das müsste man machen, wenn man hier auf Nummer sicher gehen will. Aber irgendwo etwas hinschreiben, das funktioniert nicht. Es gibt ein ganz banales Beispiel. Niemand käme auf die Idee, wenn irgendwo steht, der Besuch dieser Website kostet 100 Franken pro Stunde, dass das durchsetzbar wäre. Aber ganz viele Personen haben die Idee, dass sie hinschreiben, ja, der Besuch dieser Website, für das haften wir auf keine Art und Weise, für das, was sie hier veröffentlicht haben. Und dass das funktionieren soll, eben funktioniert genauso wenig.
Sehr gut. Ja, wo finde ich die nötigen Informationen, welche personenbezogene Daten unsere Website bearbeitet?
Ja, das weiß man im Idealfall. Also, wenn man eine Website betreibt, dann baut man die ja, dann lässt sie bauen. Und da gehört halt auch dazu, dass man die Datenflüsse kennt. Also man weiß hoffentlich, welche Personendaten man für welche Zwecke wie und wo bearbeitet oder bearbeiten lässt. Zum Beispiel, welche Drittdienste integriert sind. Das gehört halt einfach dazu. Das muss man wissen, wenn man die Website ganz selbst baut, dann weiß man das hoffentlich, man hat sie ja gebaut. Wenn man jemanden beauftragt, dann muss man dort allenfalls nachfragen, falls man diese Information nicht von selbst erhält. Was hier noch ein Problem ist, sind so diese trojanischen Pferde. Irgendein Plugin, das hatte ich auch schon auf der eigenen Website, integriert irgendetwas. Ja, ich kriegte mal irgendeine Rückfrage, ich weiß gar nicht, was das war, aber Martin, wieso hast du diesen Drittdienst drin? Kann sein, dass es Google Fonts war. Und ich wusste das gar nicht, das war einfach aktiviert in diesem Plugin plötzlich. Das kann passieren und dafür kann man sehr gut Ad-Blocking-Tools nutzen. Denn diese Ad-Blocking-Tools, die zeigen ja im Browser an, was für Drittdienste eingesetzt werden, nämlich um diese Drittdienste blockieren zu können. Da sieht man dann solche Dinge. Aber der Idealfall ist natürlich, auf der eigenen Website weiß man, was geschieht. Das ist wie im eigenen Haus, da weiß man hoffentlich, was geschieht.
Ich denke, in diesem Zusammenhang ist wichtig, auch nochmal zu erwähnen, oder die Datenschutzerklärung funktioniert schon, wenn man die einfach mal so schnell wie möglich mal gut macht. Aber die Grundlage ist natürlich schon, dass man weiß, was man tut. Und ich glaube, das ist immer wieder ein Thema. Und es ist gut, dass du das bei dieser Frage nochmal klar machen konntest. Man muss wissen, welche Daten man bearbeitet. Das ist der Anfang alles Datenschutzes. Wir gehen weiter. Ich nehme jetzt trotzdem noch eine Cookie-Banner-Frage rein, weil es hier noch um was anderes geht. Ist es sinnvoll, von einem Cookie-Banner zu sprechen? Geht es nur um Cookies und ähnliche Formen der Speicherung oder allgemein um Dienste, die Anfragen an externe Server senden, zum Beispiel YouTube-Video einbinden?
Das ist eine berechtigte Frage. Man spricht zum Teil auch vom Consent-Banner, also Einwilligungsbanner oder Einwilligungs-Pop-up-Fenster oder so. Die Frage ist halt, was macht man damit, mit diesem Cookie-Banner? Und der Begriff hat sich halt ja wie etabliert. Eben Consent-Banner gibt es auch noch. Und da wird auch schon der Frage ja gesagt, eben auch Cookies, ja. Man liest zum Teil auch in der Datenschutzklärung, Cookies sind kleine Textdateien, bla bla bla. Das ist schon lange vorbei. Also wir haben heute ganz unterschiedliche Formen. Wir haben Web Storage, das sind Datenbanken, die im Browser gepflegt werden, alles solche Dinge. Und ja, man könnte sich über die Terminologie streiten, geschenkt. Eben, ich sage immer noch Cookie-Banner, aber das stimmt, da fällt vieles darunter, letztlich die Einwilligung. Man sieht das vor allem auch in Deutschland, dass eben nicht nur für die Tracking-Cookies, für die Marketing-Cookies um die Einwilligung ersucht wird, sondern auch für den Datenexport in die USA, für Drittdienste oder diese One- oder Two-Click-Lösungen, irgendwie YouTube integriert, dass es nicht direkt kommt, sondern muss zuerst noch klicken. Das sind ja immer Einwilligungsfunktionen. Also da kann man gerne auch eine andere Bezeichnung verwenden. Das ist jetzt keine Gefahr. Die Gefahr gibt es ja bei der Datenschutzerklärung. Da machen einige den Fehler, da von Datenschutzrichtlinien oder so zu sprechen. Und dann Richtlinie heißt, ist verbindlich. Und dann ist eben nicht mehr zur Information. Und da können wir auf die Idee kommen, diese Datenschutzrichtlinien, das sind jetzt allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB und. Aber hier beim Cookie-Banner, also solange alle wissen, um was es geht, geschenkt. Aber wirklich ein guter Hinweis, es geht natürlich je nach Bedarf, je nachdem, wie man das einschätzt, um mehr als nur Cookies. Aber auch hier wieder in der Schweiz braucht man die ja gar nicht. Also diese Einwilligung, die muss man ja eigentlich nie einholen. Von dem her ist jetzt, wenn wir heute ja den Fokus vielleicht auch das neue Datenschutzgesetz haben, ist das wie obsolet.
Sehr gut. Dann eine interessante Frage. Was ist der Stand zur Datenschutzkonformität von Microsoft 365? Es gab ja noch Ende 2022 einige Kontroversen.
Ja, Microsoft 365 in der Schweiz ist der aktuelle Stand, das kann datenschutzkonform eingesetzt werden. Auch die Bedingungen, die Verträge von Microsoft sind ganz okay. Wird inzwischen auch von Behörden eingesetzt. Da habe ich auch schon darüber geblockt, Microsoft 365 im Kanton Zürich. Sieht man auch, wie machen das die Behörden. Je nach Daten, die man bearbeitet, kann das anspruchsvoll sein. Aber die einfache Antwort ist, ja, kann man in der Schweiz einsetzen. Datenschutzkonform ist nicht ohne Kritik. Das große Thema ist halt letztlich immer das mit den USA. Man sagt, ja, dann gehen die Daten in die USA. Wobei, wenn man die Bedingungen liest, also muss sagen, Microsoft gibt sich beim Datenschutz mehr Mühe als zum Beispiel eine Swisscom oder so in der Schweiz. Also Microsoft zum Beispiel verpflichtet sich, die Kunden gegen Behördenanfragen zu verteidigen. Und Swisscom gibt, wie wir jetzt in dieser Geschichte damit alle Bärs in den E-Mails und so gelernt haben, gab sogar mehr E-Mails heraus, als die Behörden angefordert haben. Also hier muss man auch etwas die Maßstäbe wahren. Nicht alles in der Schweiz ist beim Datenschutz einfach gut und alles in den USA schlecht oder bei ausländischen Anbietern schlecht. Aber Kurzantwort, kann man datenschutzkonform umsetzen? Man muss aber kritische Fragen beantworten, wie vielleicht diese hier.
Sehr gut. Ja, vielleicht eine Frage, die auch teilweise schon beantwortet wurde oder die du wahrscheinlich nicht so ganz ohne konkreten Fall beantworten kannst, aber vielleicht trotzdem helfen kannst. Für Websites, welche generelle Punkte im Impressum oder Datenschutzerklärung müssen üblicherweise angepasst werden, um konform zum neuen Datenschutzgesetz zu sein, wenn ich bereits saubere hatte, gemäß den heutigen Anforderungen? Also wenn ich heute schon konform bin, habe ich da viel zu tun, um am neuen Datenschutzgesetz angepasst zu werden?
Also das Impressum, das hat eigentlich nichts mit dem Datenschutzrecht zu tun. Das ist einfach so ein erweiterter Telefonbuch. Ein Tag, ich empfehle auch einzelne Seiten auf der Website für Impressum, Datenschutzerklärung, AGB und so weiter. Also einzelne Seiten verwenden. Ja, und die Anpassungen, da werde ich gerade ein wenig getriggert. Ich rate auch immer davon ab, bestehende Datenschutzerklärungen anzupassen. Es ist meistens einfacher, eine neue Datenschutzerklärung zu erstellen. Und das kann man sich ganz einfach überlegen. Die Anpassung, da muss man eben zuerst im Einzelfall identifizieren, was muss geändert werden. Die Datenschutzerklärung sind meist auch schon etwas älter oder so. Und so im Normalfall zeitlich und finanziell lohnt es sich, neue Datenschutzerklärungen zu generieren. Natürlich aufgrund einer Vorlage mit einem Generator oder so. Jetzt, wenn man aber anpassen möchte, der ganz große Unterschied ist ja, dass es in der Schweiz bislang keine Informationspflicht gab. Bislang war der Grundsatz Erkennbarkeit und auf der Website hat man diese Erkennbarkeit mit der Datenschutzerklärung gewährleistet, denn für die Website-Besucherinnen ist ja nicht erkennbar, was man einsetzt, zum Beispiel Google Analytics, das sehen sie ja nicht, oder Google Fonts oder was man dann immer da drin hat, das sehen sie ja nicht, das haben wir mit der Website-Datenschutzerklärung gemacht. Und was es jetzt neuerdings braucht, ist eben eine allgemeine Datenschutzerklärung, die alles abdeckt, was man an Daten bearbeitet. Eben kann man vergleichsweise allgemein halten, aber die muss eben alles abdecken. Das heißt, man müsste eigentlich prüfen, ja, haben wir immer noch diesen engen Fokus nur auf die Website oder sind wir schon breit genug? Das ist hier das große Thema.
Dieses Thema kommt übrigens auch immer wieder im Zusammenhang mit Agenturen auf uns zu, die die Datenschutzerklärungen für ihre Kunden machen und dann sich alleine auf ihre Website und auf ihren Webserver konzentrieren. Und denen sage ich auch immer, ihr müsst, wenn ihr eine allgemeine Datenschutzerklärung sein soll, mit den Kunden schauen, dass ihr eben ganz generell wisst, welche Personendaten bearbeitet werden. Gut, hier noch schnell eine Ergänzung dazu, du hast schon fast beantwortet, aber trotzdem vielleicht, um das klarzustellen, wann und für wen ist eine Datenschutzerklärung nötig? Was ist inhaltliche Pflicht, würde ich mal weglassen, das geht zu weit, aber einfach mal, wann ist eine Datenschutzerklärung eigentlich nötig und wer muss das machen?
Ja, nötig ist es, die betroffenen Personen zu informieren. Im Gesetz steht nichts von einer Datenschutzerklärung. Aber es ist einfach sehr naheliegend, auch in der Schweiz sagt man, man kann von einer betroffenen Person, also zum Beispiel Website-Besucherinnen, aber auch Kundinnen, erwarten, wenn sie wissen, mit wem sie zu tun haben, dass sie auf die Website gehen und nach einer Datenschutzerklärung suchen, die dann eben irgendwie so heißt, Datenschutzerklärung, Privacy Policy auf Englisch oder so. Aber im Prinzip brauchen alle diese Informationen. Es gibt wirklich eine allgemeine Informationspflicht. Es gibt zwar Ausnahmen, die aber nie so generell sind, dass man darauf verzichten müsste. Das heißt, in Zukunft brauchen eigentlich alle eine allgemeine Datenschutzerklärung. Das erscheint mir klar. Ausnahmen wie immer vorbehalten, aber die sind exotisch.
Sehr gut. Und jetzt, welcher Weg ist aus deiner Sicht der beste, um eine bestehende Webapplikation, die auch Personendaten enthält, mit dem neuen Recht compliant zu machen? Gibt es Workshops, Kurse, die du empfehlen kannst? Gibt es Anwälte, Firmen, die einem als Nicht-Anwalt dabei unterstützen?
Ja, es gibt natürlich sehr viele Angebote, aber es wird jetzt hier zu weit führen. Da muss man wie immer genau prüfen, halt passt das Angebot finanziell, zeitlich, vom Stil her und so weiter. Hier einfach die Grundlage, dass man sich auch beraten lassen kann, dass man etwas lernen kann, ist immer, dass man eben weiß, welche Personendaten werden für welche Zwecke, wie und wo bearbeitet oder wo lässt man sie bearbeiten. Das ist immer die Grundlage, ist letztlich auch ein Dateninventar. Ist letztlich wirklich trivial, oder? Um zu wissen, ob man das Recht schon einhält, ob es ein Gap gibt, was man tun muss, muss man wissen, was man bereits jetzt macht. Und dann kann man das angehen. Das ist das A und O. Dann wirklich für alles, auch für die Datenschutzerklärung, für die Verträge mit Drittdiensten und. Aber man muss wirklich wissen, was macht man eigentlich auch mit so einer Web-App, mit einer Plattform, wie auch immer.
Ich würde mir erlauben, hier noch anzufügen, dass natürlich das Beste auch ist, wirklich selber zu lernen, was eigentlich wichtig ist und worum es geht. Und da bieten wir mit der Datenschutzpartner Academy wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit an. Und ich kann dieser fragenden Person wirklich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich glaube, das könnte schon mal helfen, sich selbst die Grundlagen zu erarbeiten und da schon mal sehr weit zu gehen, dass man dann auch wirklich weiß, was man denn einen Anwalt oder eine Kanzlei genau fragen will. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Muss ich jede Software in der Datenschutzverordnung angeben, die Daten verarbeitet, auch wenn es wirklich nur in der Firma oder im Verein geschlossen sichtbar ist? Also die Daten nur für eine kleine Gruppe sichtbar ist oder durch eine Automatisierung geht?
Nein, wie schon gesagt, man kann sich auch allgemein halten. Das ist eine Frage, wie viel Transparenz, dass man schaffen will. Aber auch wenn man ins Datenschutzgesetz blickt, übrigens immer eine gute Idee, mal ins Gesetz zu blicken, das ist ja zugänglich und sage ich im Vergleich zu Ausländischem Recht, zur DSGV zum Beispiel, ist das DSG vergleichsweise gut lesbar. Natürlich kann ich sagen, als Anwalt, ja, logisch, aber dort mal reinblicken und dort ist zum Beispiel, bei den Empfängern ist die Rede von Kategorien. So, also man muss eben gar nicht so spezifisch werden, aber man ist dann wie im Bereich, denn ja, wie transparent wollen wir sein, wie einfach wollen wir es den betroffenen Personen machen, aber dass man da alles eingebunden hat, erwähnt, ich sage so, als Faustregel ist, man sollte mindestens ausdrücklich erwähnen, womit die Nutzerinnen direkt interagieren.
Aber jetzt, ob es eine kleine Gruppe ist, die Daten sieht, ist nicht so relevant, oder?
Nein, das spielt keine Rolle.
Genau. Gut, jetzt auch interessant, wenn Liechtenstein beliefert wird, muss ein DSGVO-Cookie-Banner eingeblendet werden oder auch nicht?
Also in Liechtenstein gilt die Datenschutzgrundverordnung, ist europäischer Wirtschaftsraum, das heißt, es gilt eigentlich das gesamte europäische Recht. Bei den Cookie-Bannern muss man noch daran denken, die kommen ja eigentlich nicht aus der DSGVO, sondern aus der E-Privacy-Richtlinie, die dann in den einzelnen EWR-Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss, in eigenes Gesetz, aber Faustregel, Liechtenstein ist eben nicht ein weiterer Kanton, sondern wenn man sich sagt, ja, für Deutschland müssen wir das europäische Recht umsetzen, dann gilt es eben auch für Liechtenstein. Ich kann aber sagen, in der Praxis funktioniert es überraschend gut, wenn man Liechtenstein eben trotzdem wie einen weiteren Kanton behandelt. Die Liechtensteiner sind ja grundsätzlich nett. Das endet dann, wenn man eine Datenpanne hat. dann schlägt dann die DSGVO insbesondere zurück. Aber die Liechtensteiner sind euch im Normalfall nicht böse, wenn ihr sie nicht mit einem Cookie-Banner belästigt. Ist ein gewisses Risiko, ein kleines, aber die Liechtensteiner sind nicht so streitfreudig, so klageabwandfreudig wie die Deutschen zum Beispiel. Also die rechtlich korrekte Antwort ist ja, europäisches Recht, aber die praktische Antwort ist ja, im Normalfall ist es ganz okay, wenn sie wie SchweizerInnen behandelt werden.
Sehr schön. Ja, es gibt ja Ausnahmen im neuen Datenschutzgesetz. Zum Beispiel, es gibt Ausnahmen für Firmen, die weniger als 250 Mitarbeiter haben. Was für einen Mehraufwand bedeutet es, wenn man auf diese Regel freiwillig verzichtet, auch wenn man weniger als 250 Mitarbeiter ist? Ein Kunde von uns wünscht das.
Also die einzige Ausnahme mit diesen 250 Mitarbeitern ist beim Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten im gesetzlichen Sinn. Das ist eigentlich die einzige Ausnahme, die daran anknüpft. Das heißt, das typische Unternehmen, die typische Organisation in der Schweiz, die braucht von Gesetzes wegen kein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeit. Also dort erfasst man, was man eigentlich mit den Daten macht. Ich spreche jetzt auch gerne von einem Dateninventar, den habe ich heute schon gesagt. Was man mit den Daten macht, muss man wissen, sonst kann man das Datenschutzrecht nicht umsetzen. Aber ja, da kann natürlich schon Mehraufwand entstehen. Es ist ein Unterschied, ob man ein Dateninventar macht, haben wir das auch mal in einem Webinar der Academy thematisiert, ob man ein Dateninventar erstellt oder dann ein Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten im gesetzlichen Sinn. Muss man halt schauen, wie groß ist der Mehraufwand im Einzelfall, wenn der Kunde das wünscht. Ja, dann kostet das halt.
Gesundheitsdienstleistungen, das ist auch immer wieder ein Thema, müssen Kunden, die gesundheitliche Dienstleistungen erbringen, erhöhte Datenschutzbestimmungen erfüllen. Müssen diese Kunden das selber wissen und formulieren? Oder gibt es da auch eine Rundumformulierung, womit man solche Dienstleistungen in der Datenschutzerklärung abdecken kann?
Das klingt nach einer Agenturfrage. Also vermutlich sind das Kunden einer Agentur oder einer Webmasterin oder so, hätte ich jetzt gedacht. Also die Kunden, die sind selbstverantwortlich. Was sollte man auch klarstellen? Als Agentur ist man Dienstleister typischerweise für diese Kunden. Und egal, was man macht, die Kunden bleiben verantwortlich. Auch wenn man sein Hosting zum Beispiel betreibt für die Kunden. Da sollte man wirklich klarstellen, dass die Kunden verantwortlich bleiben. Man kann ihnen diese Verantwortung abnehmen, aber bitte ausdrücklich vertraglich vereinbart, wenn man genügend kompetent ist und eben im Idealfall dafür bezahlt wird. Gerade Gesundheitsdaten, die können anspruchsvoll sein. Das liegt weniger daran, dass Gesundheitsdaten im Gesetz als besonders schützenswerte Personendaten definiert sind. Es sind sowieso alle Personendaten schützenswert. Man will ja gar keine Daten verlieren. Aber hier gibt es noch das ein oder andere Compliance-Thema. Bei den Gesundheitsdienstleistungen ist man zum Teil auch im kantonalen Datenschutzrecht unterwegs. Wir hatten heute eine Frage zu einem Spital. Typisches Spital ist kantonal organisiert. Die Kantone haben ein eigenes Datenschutzrecht. Also hier wüsste ich jetzt nicht, wie man das erschlagen könnte. Aber wirklich, jetzt, wenn es eine Agentur ist, ganz wichtig, die Kunden sollen verantwortlich bleiben, auch nicht implizit unnötig Verantwortung übernehmen. Man kann die gerne unterstützen, aber sich der eigenen Kompetenzen bewusst sein. Und die typische Agentur, die hat viele Kompetenzen, aber typischerweise halt nicht im Datenschutzbereich, denn das ist ja nicht ihr Geschäft.
Jawohl. Und hier noch ein Punkt zu AVV mit Drittdiensten. Es wird empfohlen, auch vom Datenschutzgenerator von uns, vom Datenschutzpartner, einen AVV mit Drittdiensten abzuschließen. Aber nicht alle Unternehmen bieten einen expliziten AVV an, sondern verweisen auf ihre Standardvertragsklauseln, zum Beispiel Microsoft, Facebook und LinkedIn. Reicht das datenschutzrechtlich aus?
Das Thema hier ist, wenn man Drittdienste nutzt, also ein Outsourcing betreibt, muss man das absichern. Denn dieser Outsourcer, dieser Auftragsbearbeiter, der soll das ja genauso datenschutzrechtlich machen müssen, wie man es selbst machen müsste. Und da gibt es diese Auftragsverarbeitungsverträge, AVV, auf Englisch Data Processing Agreement, DPA oder so ähnlich genannt. Und also gerade Microsoft, Meta bei Facebook, Microsoft ist auch wieder LinkedIn, genau, oder auch Zoom, das wir heute verwenden, ist heute schon fast Standard, dass in den Bedingungen, in den AGB oder Terms and Conditions, oder wie das dann heißt, dann wird auch auf einen Standard-Auftragsverarbeitungsvertrag verwiesen. Und das ist okay. Das ist okay. Das kann man so machen. Die Standard-Vertragsklauseln wären dann nochmals etwas anderes. Das wäre die Absicherung des Datenexportes, Standard-Datenschutzklauseln, Standard Contractual Clauses. Aber mit diesen Verweisen, da kann man tatsächlich arbeiten und das sind letztlich auch eigene Verträge dieser Anbieter. Also die sind nicht immer gleich. Vieles ist natürlich vorgegeben, weil man sich da am europäischen Recht orientiert und das ist auch okay. Ob der Inhalt dann ausreicht, meine, gerade bei diesen amerikanischen Anbietern ist auch weniger die Frage der Verträge, sondern der Risikobeurteilung. Also wenn man hier reinschaut, dann steht auch immer, ja, man müsste noch das Risiko beurteilen, ob man das tatsächlich einsetzen kann. Und in der Praxis macht man das selten. Das hat zwei Gründe. Einerseits ist der Aufwand sehr groß und man will den Dienst ja nutzen. Und wenn man die Risikobeurteilung macht, dann könnte das Ergebnis sehr schlecht herauskommen, auch wenn man sie machen müsste. Aber häufig haben wir einfach nicht das Wissen und die Zeit, um das zu tun. Und das andere ist, wenn man die Risikobeurteilung macht, dann wird man, wenn man den Dienst nutzen will, durch die Risiken ausschalten. Wir hatten eine Frage zu Microsoft 365 und da sieht man natürlich bei den öffentlich bekannten Risikobeurteilungen, dass man dann klar Maßnahmen ergreift, um diese Risiken auszuschalten. Es kommt in der Praxis sehr selten vor, dass man aufwendige Risikobeurteilungen vornimmt und am Schluss sagt man, ah nein, diese Risiken können wir nicht beseitigen.
Ich habe gleich noch eine Anschlussfrage zum AVV von einem Zuhörer oder Zuhörerin hier. Und zwar müssen Webagenturen, also müssen unsere Webagenturkunden zwingend einen AVV-Vertrag mit unserer Agentur abschließen?
Nein, das ist nicht zwingend. Man muss ja daran denken, es ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag, wie der Name sagt, der regelt die Auftragsverarbeitung. Und vieles, was eine Agentur anbietet, ist keine Auftragsverarbeitung. Bei der Auftragsverarbeitung geht es wirklich darum, dass man schwerpunktmäßig Daten der Kunden verarbeitet. Ein typisches Beispiel in der Praxis ist Hosting, wenn eine Agentur auch noch Hosting zum Beispiel anbietet. Oder wenn eine Agentur, sage ich mal, Online-Werbekampagnen managt für Kunden. Das kann auch eine Auftragsverarbeitung sein. Aber wenn eine Agentur zum Beispiel eine Website neu gestaltet, dann ist das keine Auftragsverarbeitung, sondern ein gewöhnlicher Auftrag, weil da ja nicht schwerpunktmäßig Daten der Kunden verarbeitet werden. Zumindest ist das nicht zwingend.
Wir kommen langsam zum Ende. Ich nehme noch drei letzte Fragen rein. Das wäre jetzt die drittletzte. Newsletter-Abo-Haken. Darf dieser automatisch aktiviert sein?
In der Schweiz darf der automatisch aktiviert sein. Ist hier wieder ein wenig die Frage, habe ich schon angetönt, Permission Marketing? Das heißt, oder soll man das? Also, oder jubelt man da ein Newsletter-Abonnement unter? Ist das schlau? Aber rein rechtlich in der Schweiz darf ein Kästchen Vorhang gekreuzt sein.
Sehr gut. Und dann eine Frage mit den Diensten aus den USA. Kann ich unter dem neuen Datenschutzgesetz weiterhin Mailchimp oder andere E-Mail-Marketing-Services aus den USA nutzen?
Ja, das kann man. Man muss das vertraglich absichern, aber Mailchimp bietet das eigentlich an. Also man hat den Auftragsverarbeitungsvertrag, man hat die Standarddatenschutzklauseln, die europäischen. Mailchimp erwähnt auch ausdrücklich die Schweiz in diesen Verträgen. Das ist also eigentlich ziemlich gut. Was nicht weggeht, ist halt das USA-Problem. Das kann man einfach selbst nicht lösen. Man kann es auch vertraglich nicht lösen. Aber alles in allem ist das gut genug. Ja, ist halt eine gewisse Risikobereitschaft. Aber wie immer, also wenn man jetzt... Viele haben ja das. Die sagen, ja, amerikanische Dienste, ich fühle mich etwas unwohl, suche nach Alternativen. Und wenn man ernsthaft nach Alternativen sucht, stellt man schnell mal fest, dass die Alternativen eben gar nicht so gut sind, wenn es sie überhaupt gibt. Jetzt, es gibt europäische Mailchimp-Alternativen, aber wenn man sagt, ja, ich will nicht, dass meine Daten oder die Daten meiner Kunden in den Überwachungsstaat gehen, dann steht man nüchtern betrachtet am gleichen Ort. Ist dann nicht einfach besser. Also man muss sich wirklich überlegen, was ist das Ziel, das man erreichen will. Und das können unterschiedliche Ziele sein. Wenn man sich nicht exponieren will, dass man amerikanische Dienste nutzt, das stimmt schon. Es ist viel einfacher zu erklären, ich nutze den deutschen Dienst. Gibt es keine kritischen Fragen. Ich nutze den amerikanischen Dienst, kommt ganz viel Kritik, obwohl das irgendwie vielleicht gar nicht berechtigt ist. Also man muss sich auch solche Dinge überlegen. Und was man sich auch überlegen muss, es gibt natürlich Regulierungen, zum Beispiel Arztgeheimnis. Also jetzt, ja, vielleicht sollte ein Arzt seinen Newsletter an die Patienten nicht via Mailchimp versenden, kann man so sehen. Mhm. Kommt aber auch daran, was da drin steht. Vielleicht ist ja kein Patienten-Newsletter, sondern ein allgemeiner Newsletter und sieht es wieder anders aus, solche Dinge.
Alles klar. Gut, und jetzt die letzte Frage, da habe ich eigentlich lange darauf gewartet, dass noch so eine kommt, jetzt ist sie tatsächlich noch dran. Die Bussenfrage, die große Bussenfrage mit dem neuen Datenschutzgesetz. Ist es in der Schweiz effektiv so, dass die verantwortliche Person persönlich mit Bußen rechnen müssen und nicht die Firma haftet bei Datenschutzvergehen?
Ja, das ist so. In der Schweiz haben wir das letztlich Strafrecht. Ist es so, dass grundsätzlich die Verantwortlichen, die handelnden Personen, jene Personen, die entscheiden, dass die bestraft werden, gilt eben schon gemäß dem heutigen Datenschutzgesetz. Wir haben heute einfach kaum Straftatbestände und die Buße wäre heute maximal 10.000 Franken, in Zukunft maximal 250. 1.000 Franken. Es gibt neue und erweiterte Straftatbestände. Also es richtet sich in erster Linie gegen einzelne Personen, übrigens nicht nur an der Führungsspitze, sondern auch irgendwo sonst in der Organisation, wenn da entschieden wird, kann das sein. Das Unternehmen, die Organisation, die kann ausnahmsweise bestraft werden, und zwar dann, wenn man nicht herausfindet, wer im Einzelnen verantwortlich ist. Aber im Normalfall ist das schon zu schaffen. Auch die Strafverfolgungsbehörden, meine, die sind sowieso nicht auf diese Datenschutzdelikte ausgelegt, wird auch in Zukunft kaum so sein, aber es wird Fälle geben, das ist klar. Und ich denke, als Person, die in der Verantwortung stehen könnte, muss man sich halt wirklich überlegen, wie geht man mit dem um. Ich denke, ein Hauptvorteil ist gerade in größeren Strukturen, zum Beispiel im Marketing oder so, dass wenn man sagt, ja, das ist mir jetzt unwohl, dass man sagt, hey, wir können das ja schon machen, aber ich bin nicht auf der Stufe lohnmäßig oder funktionsmäßig, wo ich das Risiko tragen soll. Liebe Chefin, lieber Chef, dafür bist du da, du entscheidest und da können wir das machen, aber wenn es ein Verfahren gibt, dann kommst du an die Kasse.
Alles klar, das ist ein guter Schluss, würde ich sagen, von den vielen Fragen. Noch einmal, wir sehen, dass es sehr viele Fragen zu diesem Thema gibt und ich glaube, wir tragen unseren Teil bei, dass man diese Fragen beantworten kann mit unseren Angeboten. Ich würde sagen, ich übergebe dir jetzt zum Schlusswort. Wir konnten nicht alle beantworten, viele nicht, aber es gibt andere Möglichkeiten.
Ja, vielen Dank, Andreas, für die Moderation. Das war sehr hilfreich. Ich hoffe, auch unsere Antworten waren hilfreich. Genau, das war wirklich eine typische Legal Session, wie wir sie auch bei der Academy anbieten. Insofern seid ihr herzlich willkommen, Mitglied der Academy zu werden. Aus meiner Sicht, beim Preis, den wir haben, irgendwie 349 Franken, kann man wenig falsch machen. Aber es ist auch Geld, ist mir klar, aber kann man wenig falsch machen. Was bei unserer Legal Session noch ist, ihr könnt die Frage im Voraus stellen. Also ihr müsst nicht live dabei sein, ihr könnt die im Voraus stellen, versuchen wir dann auch zu beantworten. Da seid ihr herzlich willkommen, die Academy-Mitglieder zu werden, unsere Angebote zu nutzen, unseren Podcast zu hören, nochmals den Gastbeitrag bei Sein zu lesen. Da freue ich mich. Und ihr könnt auch gerne natürlich auch per Social Media und so Fragen stellen, auch an mich persönlich. Ihr findet mich bei LinkedIn, Twitter, Mastodon, wirklich überall, wo man kommunizieren kann. Da freue ich mich auf Rückmeldungen. Für heute, schön wart ihr dabei. Danke auch an Sein, dass wir hier zusammenarbeiten konnten. Ich fand das einen gelungenen Event für mich. Insofern verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wünsche euch alles Gute, gerade auch beim neuen Datenschutzrecht. Tschüss zusammen, macht's gut.